Jetzt ist es ganz interessant, dass wir in der Bibel keine Anweisung haben, wie man fasten soll. Es gibt in der Bibel auch kein Fastengebot im Sinne von, du sollst fasten. Und trotzdem sehen wir reihenweise Gläubige, die genau das tun. Egal ob das Mose, David, Esra, Nehemia, Esther, Daniel im Neuen Testament, Hanna, Johannes, der Täufer, Jesus, seine Jünger, Paulus, alle fasten. Und die Spur der Fastenden zieht sich tatsächlich durch die Kirchengeschichte, sodass über die Jahrhunderte hinweg die Christen, die etwas erreicht haben, häufig auch Christen waren, die gefastet haben. Und trotzdem ist Fasten etwas total Freiwilliges. Wenn überhaupt, dann wurde zwangsweise nur am großen Versöhnungstag gefastet. Wir lesen 3. Mose 23, die Verse 26 und 27, da heißt es: Und der Herr redete zu Mose, doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag, eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Also am großen Versöhnungstag steht, ihr sollt euch demütigen, und manchmal in den Bibeln, wo etwas mehr Fußnoten dabei sind, da liest man dann in der Fußnote wörtlich eure Seelen erniedrigen. Und wenn man jetzt in die rabbinischen Schriften, also in die Mischna hineinschaut, was war denn den Juden am großen Versöhnungstag verboten, dann findet man neben so Dingen wie Baden oder Gebrauch von Kosmetikartikeln, das Tragen von Sandalen und Beischlaf, auch das Essen und Trinken. Das heißt, der große Versöhnungstag der Juden als ein Tag der freiwilligen Demütigung war auch ein Tag des Fastens, des Verzichts auf Essen und Trinken. Jedenfalls in der Anwendung von 3. Mose 26, der Text selber sagt das ja nicht. Da steht nur, man soll seine Seele erniedrigen. Da steht nicht, wie genau das zu geschehen hat. Aber immerhin, das ist der Vers, der noch am ehesten als Fastengebot irgendwie durchgehen würde. Mehr gibt es nicht, außer eben, dass in der Bibel ganz viele es einfach tun. Und wir werden auch noch sehen, dass die Idee des Fastens auch dem Herrn Jesus überhaupt nicht fremd ist. Er selbst hat gefastet. So heißt es in Matthäus Kapitel 4, Vers 2. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Ich weiß nicht, ob ihr da auch mal schmunzeln müsst. Ja, logisch, was soll nach 40 Tagen Fasten auch anderes als Hunger übrig bleiben? Wichtig hier, der Herr Jesus fastet. Er fastet aber nicht nur selbst, sondern er geht irgendwie davon aus, dass auch seine Jünger es tun werden. Und so formuliert er in der Bergpredigt in Matthäus 6, die Verse 16 bis 18, wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. So, jetzt steht hier, wenn ihr fastet. Und dieses kleine Wörtchen wenn bedeutet nicht falls, sondern es bedeutet so viel wie immer wenn. Wenn der Herr Jesus sagt, wenn ihr fastet, dann geht er davon aus, ganz selbstverständlich davon aus, dass natürlich seine Jünger, dass die mit ihm leben werden, dass seine Nachfolger fasten werden. Und deswegen gibt er ihnen hier auch Anweisungen, wie sie denn fasten sollen, wie man es richtig macht. Das bräuchte man ja nicht, wenn man es nie täte. Und die Antwort ist, wie macht man es denn richtig? Wichtigster Punkt, es soll keiner mitbekommen. Ja, also wenn du das machst, salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst. Das hat damit zu tun, dass wenn man längere Zeit fastet, man anfängt ein bisschen unangenehm zu riechen. Und das soll jetzt nicht dazu führen, dass Leute sagen, so schnüffel, schnüffel, aha, du bist am Fasten. Nein, das soll keiner mitbekommen. Ich wasche mein Haupt, ich salbe mich, das heißt, ich benutze ein Deo und dann ist auch alles gut. Niemand soll das mitbekommen und er betont noch etwas hier. Er betont, dass seine Jünger nicht nur fasten werden, sondern dass Gott dieses geheime Fasten, was sie tun werden, dass er das sieht und dass er dieses Fasten belohnt. Also nochmal, es ist ganz spannend in der Bibel. Auf der einen Seite, es gibt kein Gebot. Nirgendwo steht, du sollst fasten. Und auf der anderen Seite, es machen alle möglichen Leute. Und Jesus geht irgendwie ganz selbstverständlich davon aus, dass auch seine Jünger fasten werden. Andere Stelle in Markus Kapitel 2 heißt es ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten und sie kommen und sagen zu ihm. Also die Jünger des Johannes und die Pharisäer, die fasten. Jetzt kommen die zu Jesus und stellen folgende Frage. Warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird, und dann an jenem Tag werden sie fasten. Also jetzt ist Fasten falsch, jetzt wird gefeiert. Aber es wird eine Zeit kommen an jenem Tag, und das ist nicht ein 24-Stunden-Tag, sondern an jenem Tag bedeutet so viel wie dann in jener Zeit. Es wird eine Zeit kommen, da werden die Jünger Jesu wie selbstverständlich fasten. Die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer, die kommen und fragen, warum machen die das nicht? Antwort: Es liegt kein Grund vor. Und weil es keinen Grund dafür gibt, deswegen fasten die Jünger Jesu nicht. Aber sobald der Bräutigam weggenommen sein wird, also jetzt kann man sich überlegen, wann ist denn der Bräutigam weggenommen? Vielleicht nach seiner Gefangennahme, spätestens nach seiner Himmelfahrt. Dann, wenn das ist, wenn Jesus nicht mehr da ist, nicht mehr auf der Erde ist, dann werden sie fasten. Dann ist das auch völlig normal. Da gehört das dann einfach auch hin. Ich möchte euch ehrlich sagen, mich hat dieses Thema Fasten sehr früh herausgefordert, weil es vom Herrn Jesus so betont wird. Und weil ich gleichzeitig mich so ein bisschen umgehört habe als junger Christ und so ein bisschen wissen wollte, wie geht denn das, und festgestellt habe, einerseits ist da diese Betonung und andererseits ist da kaum jemand, der es macht. Also natürlich fasten Christen, um abzunehmen. Logisch, davon kenne ich eine Menge, aber jetzt, dass jemand sagt, ich faste, weil ich das als eine religiöse Übung natürlich in mein Leben integriert habe, so ein Teil von Gottseligkeit oder Frömmigkeit, so eine praktische Übung, die ich einfach regelmäßig tue, so wie Paulus sagt, wir sollen Gottseligkeit üben und trainieren, da habe ich wenig Leute gefunden. Und mich hat das als junger Christ dann wirklich herausgefordert und diese Spannung, es durchzieht die Bibel, aber es wird so wenig drüber gepredigt. Das fand ich spannend und deswegen möchte ich mit euch, bevor wir jetzt weitergehen, ich möchte mir mit euch anschauen, wann fasten Christen eigentlich oder wann fasten Gläubige in der Bibel, dass wir das Thema noch ein bisschen breiter fassen und dann gehen wir rüber und verbinden das Thema Fasten mit dem Thema Fürbitte. Also, wann haben Gläubige gefastet? In welche Situation gehört Fasten? Und ich werde euch 5 Punkte bringen. Erster Punkt, Menschen fasten in der Bibel bei großen Verlusten. Wir schauen uns mal eine Stelle aus dem Buch Richter an. Richter ist nicht unbedingt das Buch, wo man so richtig viel Spaß beim Lesen hat. Eher ist es das Buch, was einen mit den Abgründen des Menschseins konfrontiert. Und trotzdem kann man hier was lernen. Und wir springen ziemlich ans Ende in Richter 20, in den Krieg zwischen dem Stamm Benjamin und dem Rest von Israel. Richter 20 ab Vers 24 heißt es, und die Söhne Israel näherten sich den Söhnen Benjamin am zweiten Tag. Und auch Benjamin zog am zweiten Tag aus Gibea heraus ihnen entgegen. Und sie streckten unter den Söhnen Israel nochmals 18.000 Mann zu Boden. Diese alle zogen das Schwert. Da zogen alle Söhne Israel und das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und saßen dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend. Und sie opferten Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn. Das ist der erste Punkt. Es wird gefastet bei großen Verlusten. Ja, weinen und fasten, das sind zwei Dinge, die gut zusammenpassen. Hier weinen Männer über ihre Freunde, die in der Schlacht gefallen sind. Man kann sagen, ihnen war im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück weit der Hunger vergangen. Das ist Punkt 1. Menschen fasten bei großen Verlusten. Und zwar als Ausdruck tiefer Trauer. Zweitens, Menschen fasten in Zeiten großer Not, weil sie Gottes Hilfe suchen. Wir lesen das immer wieder in der Bibel, dass Gläubige, die in Not geraten, dann anfangen zu fasten. Ich mache mal ein Beispiel, der König Josaphat. Da kommen die Moabiter und die Ammoniter und er hat jetzt Stress. Da heißt es in 2. Chronik 20, Vers 3, da fürchtete sich Josaphat. Ja, was macht er jetzt? Da stehen die Feinde. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er rief ein Fasten aus in ganz Juda. Hier ist das Problem, meine Antwort ist ein Fasten. Und wir sehen dasselbe Muster an unterschiedlichsten Stellen. Ein gutes Beispiel ist Esther. Esther, ihre Dienerinnen, alle Juden, die in Susa lebten, bevor sie unter Lebensgefahr zum persischen König geht, um für ihr Volk zu flehen, lesen wir in Esther 4, da ließ Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Nacht und Tag. Auch ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Das ist der zweite Punkt. In der Bibel wird gefastet, wenn Menschen in großer Not sind. Wenn hier etwas in mein Leben einbricht und ich nicht weiter weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche Gottes Hilfe. Und das Erste, was ich tue, ist, ich faste. Drittens, Menschen fasten, wenn sie Buße tun, als Ausdruck ihrer Buße und ihrer Umkehr zu Gott. Und wenn ihr ein Beispiel erwähnen müsstet, so ein klassisches Kinderstundenbeispiel, ja, dann sind wir bei Ninive, oder? Also Ninive ist einfach klasse. Die tun Buße, da kommt Jona und sagt, gar nicht so richtig, also Jona finde ich immer klasse, der geht da durch die Stadt und ich glaube, er war gar nicht so euphorisch als Prediger, hat einfach nur gesagt, hier ist bald alles tot. So, und das hat gereicht, um die Leute zu erreichen. Ich finde das so großartig. In Jona 3 lesen wir, ab Vers 5, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Ehrlich, oder? Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Hier steht im Raum, und mein Gott wird euch platt machen, ihr könnt aber noch Buße tun. Okay, wir wollen Buße tun, was müssen wir tun? Fasten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Also eine ganze Stadt tut Buße, der König tut Buße. Und wie bringt man das zum Ausdruck? Durch Fasten. Hier an der Stelle müssen sogar die Rinder und Schafe mitfasten. Also das ist schon ziemlich grob. Das ist so von der Idee her. Da wird noch eins draufgelegt, sodass Gott das wirklich auch mitbekommt. Wir wollen alle nicht untergehen. Ja? Niemand will hier sterben. Und das Gleiche, was für Ninive gilt, gilt natürlich auch für die Israeliten. Wer sich ein bisschen mit Joel mal beschäftigt hat, der kennt diesen bekannten Vers in Joel 2, Vers 12, wo es heißt: Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Und wie geht es dann weiter? Und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Eine Umkehr von Herzen ist immer eine, die sich auch auf andere Weise noch zeigt, weil das Herz mehr ist als einfach nur intellektuell irgendein Aha, ich habe das falsch gedacht. Das geht immer um mehr. Und das ist mein dritter Punkt. Fasten als Ausdruck von Buße und Umkehr zu Gott. Und dann gibt es einen vierten Punkt, den ich sehr, sehr spannend finde, nämlich den, dass Menschen fasten, weil sie als Verantwortungsträger wichtige Entscheidungen zu treffen haben. Und das ist das, was mich sehr im Neuen Testament abgeholt hat bei dem Thema. Wenn es um geistliche Entscheidungen geht, dann ist tatsächlich Fasten genau das Richtige. Wir lesen das in Apostelgeschichte 13. Da sind die Propheten und die Lehrer. Die tun sich zusammen. Und dann heißt es da, Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn, hört mal hin, dienten und fasteten. Schön, oder? Also eigentlich müsste man fragen, ihr lieben Ältesten, wann habt ihr das letzte Mal miteinander gefastet? Also bei denen hier scheint das irgendwie normal zu sein. Sie dienten und fasteten. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Was macht man, wenn man so eine Ansage von Gott bekommt? Man macht mit dem Fasten weiter. Hier, Vers 3. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Mich hat das sehr berührt. Es ist irgendwie genial. Hier ist jemand im Dienst, und zu diesem Dienst, das wird jetzt nicht besonders herausgestellt, das ist das, was ich eingangs meinte. Es gibt kein Fastengebot. Nirgendwo steht, Älteste müssen fasten. Gemeindeleiter sind nur gute Gemeindeleiter, wenn sie fasten. Das steht nirgendwo, aber wenn ich reinschaue in die Bibel, dann merke ich, hier habe ich Leute, die stehen in Verantwortung und die fasten. Und natürlich, bevor Älteste eingesetzt werden in Apostelgeschichte 14, ich muss das jetzt nicht vorlesen, werdet ihr euch vorstellen können, wurde gefastet. Für den Apostel Paulus ist Fasten so normal, dass er im 2. Korintherbrief, da muss er sich gegen Vorwürfe verteidigen. Also da stehen Vorwürfe im Raum, dass er eigentlich mehr so ein Scharlatan ist, dass man ihn nicht als Apostel ernst nehmen soll. Und dann verteidigt er sich und sagt, ihr wisst genau, dass das nicht stimmt. Und er schreibt dann in 2. Korinther 6 über seinen Dienst, den er tut. Er sagt, wir geben in keiner Sache irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem empfehlen wir uns als Gottes Diener. Also er sagt, ich gebe mit dem, wie ich lebe, keinen Anstoß. Und wenn ihr weiterlest, dann gibt es eine Liste von Dingen, die er aufzählt, die alle ganz normal dazugehören zu seinem Dienst. Und in Vers 4 steht da einfach mal in Fasten. Also für Paulus ist völlig klar, ein Diener Gottes fastet. Täte er es nicht, hätte er damit in Frage gestellt, ob sein Dienst wirklich tadellos ist. Das war der vierte Punkt, warum Menschen fasten. Weil sie als Verantwortungsträger Gottes Beistand brauchen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und überlegen uns, okay, jetzt haben wir also vier Punkte. Wir wollen aber ja eigentlich Fasten und Gebet zusammenbringen. Also nehmen wir jetzt den fünften Punkt, der das kombiniert. Der fünfte Punkt heißt, Menschen fasten, um die Ernsthaftigkeit ihrer Bitten herauszustellen. Ich gebe gern zu, dass das teilweise bei den ersten vier Punkten schon immer so ein bisschen mitschwang. Aber ich will es trotzdem nochmal als eigenen Punkt hinstellen. Menschen fasten, um die Ernsthaftigkeit ihrer Bitten herauszustellen. Ich fange mal mit einem Megabeispiel an. Ich mag Esra. Esra ist so jemand in der Bibel, den ich sehr schätze. Esra 8, ab Vers 21, da heißt es, und ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe. Hintergrund: Esra will mit einer großen Menge Menschen zurück nach Israel ziehen. Und bevor sie anfangen loszuziehen, ruft er ein Fasten aus. Und jetzt dürft ihr kurz schmunzeln, warum. Es ist nämlich so: Denn ich hatte mich geschämt, vom König Soldaten und Pferde zu unserer Unterstützung gegen den Feind auf dem Weg zu erbitten. Ist das, also ich habe mich geschämt, zu dem König zu sagen, wir bräuchten noch ein paar Soldaten, wir bräuchten noch ein paar Pferde. Das ist ziemlich unsicher, dieser lange Weg. Ich habe mich geschämt. Wir hatten nämlich zum König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Guten über allen, die ihn suchen. Aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen. Also er stellt sich hin und sagt, Gott ist ein guter Gott, er wird auf uns aufpassen. Deswegen schäme ich mich, von dem König irgendwie Schutz zu erbitten. Aber jetzt stelle ich fest, das ist ja doch ganz schön gefährlich. Und dann heißt es, und so fasteten wir. Also ja, das ist richtig, Gott kümmert sich. Ja, ich stelle mich hin und ich verteidige meinen Gott vor dem heidnischen König. Aber dann, jetzt muss ich ja auch irgendwie überlegen, was heißt denn das jetzt für uns? Und so fasteten wir und suchten in dieser Sache Hilfe von unserem Gott. Und er ließ sich von uns erbitten. Das ist die Bitte um Bewahrung auf dem Weg zurück nach Israel. Ich finde das schön. Esra stellt sich hin und sagt, wir brauchen jetzt Gottes Hilfe. Und damit das funktioniert, damit Gott uns auch hilft, deswegen auf der Heimreise fasten und beten. Ich möchte das nochmal betonen. Wozu ist Fasten da? Fasten unterstreicht die Ernsthaftigkeit meines Gebets. Also, wenn mir etwas wirklich wichtig ist, dann werde ich nicht nur beten, sondern ich werde fasten und beten. Und bevor wir diesem Aspekt noch etwas nachgehen, noch ein Beispiel, noch so ein großartiges Vorbild in puncto Fürbitte, nämlich Daniel. In Daniel 9, da heißt es ab Vers 2, im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn, also er liest in der Bibel, er hat da eine Sache, er denkt sich, Mann, da ist doch irgendwas, ja, das ist ja, da hat doch der Prophet Jeremia was gesagt über diese Verschleppung von dem Volk, 70 Jahre, das möchte ich verstehen. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sack und Asche. Und ich betete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach. Und was dann kommt, ist eines der großartigsten Fürbitte-Gebete, die ihr überhaupt in der Bibel finden werdet. Also Daniel 9, wenn ihr Fürbitte lernen wollt, kann man immer mal wieder durchlesen. Einfach nur großartig. Und es endet mit den Worten, neige mein Gott dein Ohr und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Damit endet dieses mega Fürbittegebet. Aber eingebettet ist das in Gebet und Flehen, Fasten, Sacktuch, Asche. Und wir merken, boah, das ist Fürbitte pur. Hier hat jemand einfach ganz, ganz viel inneren Druck. Der möchte, dass sich Dinge ändern. Der will, dass das Volk nach Hause gehen darf. Der will, dass Gott die Zeiten wieder ändert. Dass das, was da verheißen wurde, sich wirklich auch erfüllt. Dass das nicht nur so eine Verheißung ist, wo dann am Ende Gott sagt, schade, hätte ich euch gern geschenkt, aber wisst ihr selber. Ging nicht, sondern dass da was passiert, dass wirklich Buße getan wird, dass das Volk bereit ist für die Erfüllung dieses Gebets. Und weil ich das Wort Erfüllung jetzt gebraucht habe, lasst mich noch eine andere Stelle im Buch Daniel beleuchten, die ganz arg wichtig ist und die wir auch inhaltlich verstehen müssen, nämlich Daniel 10. Es ist die Erzählung davon, wie Daniel darum betet, dass Gott ihm die Zukunft über Israel offenbart. Also Daniel hat den Wunsch, dass Gott ihm etwas erklärt. Und er fängt an zu beten und zu fasten. Wir lesen das in Daniel 10, da heißt es in Kapitel 2 und 3. Also er hat den Wunsch, dass Gott ihm etwas erklärt, und da heißt es dann: In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 volle Wochen. Kostbare Speise aß ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kamen in meinen Mund, und ich salbte mich nicht, bis 3 volle Wochen um waren. Also er hat eine Frage, er verbindet die Frage mit Fasten. Er ist jetzt in einer Position, wo er vielleicht nicht komplett aufs Essen verzichten kann, das können wir uns gut vorstellen, da gibt es offizielle Diners, an denen er teilnehmen muss. Also überlegt er sich, was geht. Ja, er verzichtet hier auf Wein und Salben, wenn man so will, Luxusartikel und ein bisschen Kosmetikartikel. Das macht er 3 Wochen lang und betet. Und nach 3 Wochen passiert Folgendes: Nach 3 Wochen kommt der Engel. Also ich möchte etwas von Gott, ich bete 3 Wochen lang, ich faste, und jetzt kommt die Erfüllung. Jetzt kommt der Engel. Daniel 10, Vers 12. Der Engel sagt, und er sprach zu mir. Also nach 3 Wochen Fasten und Beten, huhu, hier bin ich, hier ist der Engel. So, was sagen Engel meistens? Fürchte dich nicht. Okay, und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Und jetzt hört mal genau zu. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Wir müssen ganz genau lesen, was hier steht. Ich lese es einfach nochmal vor. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Nach 3 Wochen kommt der Engel. Frage: Wann wurde das Gebet erhört? Vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir als Christen wirklich verinnerlichen müssen. Die Erhörung des Gebetes geschieht sofort. Es gibt Einschränkungen bezüglich erhörlichen Gebets. Es gibt Dinge, wenn du die in deinem Leben hast, die machen grundsätzlich die Erhörung von Gebet unmöglich. Okay, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Das sind so Dinge wie Unglaube, Eigenwille, Sünde, eine gestörte Beziehung zu Gott oder zu Menschen. Also wenn sowas da ist, dann kann dein Gebet grundsätzlich nicht erhört werden. Aber wenn das in Ordnung ist in deiner Beziehung zwischen Gott und dir, dann dürfen wir wissen, in dem Moment, wo wir beten, in dem Moment erhört Gott unser Gebet. Also Gott erhört sofort das Gebet, das wir im Glauben sprechen. Genau wie hier bei Daniel. Nur, und das ist jetzt wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Gott erhört Gebet und es erfüllt sich, was ich mir wünsche. Das ist nämlich der zweite Punkt von dem Engel. Der Engel kommt nach 3 Wochen Beten und Fasten und sagt: Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte bin ich gekommen. Und jetzt Vers 13, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Merkt ihr? Erhörung sofort, Erfüllung später. Wenn die Kräfte niedergerungen sind, die der Erfüllung im Wege stehen. So, und jetzt, wir müssen das jetzt verstehen. Mit unseren Gebeten wirken wir hinein in einen kosmischen Konflikt, in dem wir nicht die einzigen Player sind. Wir denken manchmal, unser Gebet sei wie so eine Atombombe. Ja? Einmal abgeworfen, Busch, und jetzt ist alles gut. Nein. Und ich will gerne ein anderes Bild gebrauchen. Ich möchte das Bild gebrauchen, Gebete. Pfeile in einer Schlacht. So, das heißt, Gott verspricht, mein Gebet zu erhören. Das heißt, Gott verspricht, dass jeder Pfeil trifft. Aber wie viele Pfeile es braucht, um das Problem und den Gegner wirklich niederzuringen, das liegt nicht bei uns. Unsere Aufgabe ist es, um Jesus zu zitieren, alle Zeit zu beten und nicht zu ermatten. Könnt ihr, also versteht ihr den Unterschied? Das eine ist Erhörung. Ich darf meinen Pfeil losschicken. Ich darf wissen, der trifft. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wann ist denn das Problem niedergerungen? Wie viele Pfeile braucht es denn an der Stelle? Und da kann es dann eben bis zur Erfüllung schon mal eine Weile dauern. Und was machen wir bis dahin? Wir beten weiter. Was sollten wir auch sonst tun? Das ist ja nicht unser Job, dann aufzuhören. Unser Job ist, weiter zu beten. Und jetzt wird es interessant, weil, um in dem Bild des Betens zu bleiben, wir können nicht nur Pfeile abschießen. Ich kann jetzt einen Schritt weitergehen. Nächste Folie bitte. Wir können aus den Pfeilen Armbrustbolzen machen. Wir können den Gebeten etwas, im Bild gesprochen, Durchschlagskraft geben. Wir können das tun, indem wir aus Gebet anhaltendes Gebet machen. Oder flehentliches Gebet. Das ist Gebet plus Emotion, Leidenschaft, Tränen. Oder du kannst Wachen und Gebet miteinander verbinden. Dann verzichtest du auf Schlaf. Oder du kannst auf Sachen verzichten. Dann bist du beim Gelübde. Oder halt, du kannst auf Essen verzichten. Oder wie im Fall von Daniel auf Delikatessen und Parfum. Das ist mein fünfter Punkt. In der Bibel ist es ganz, ganz häufig so, dass Menschen fasten, um die Ernsthaftigkeit ihrer Bitten zu unterstreichen. Wo sie sagen, ich habe hier etwas, das mir wichtig ist, dafür bete ich. Aber eigentlich ist Gebet an der Stelle nicht genug. Wenn es darum geht, Älteste einzusetzen, wenn es darum geht, in der Gemeinde einen Dienst voranzubringen, wenn es darum geht, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, Gebet ist einfach nicht genug. Da gibt es mehr. Da brauche ich eine extra Portion Gewicht in dem, was ich sage. Und die biblische Antwort ist an der Stelle Fasten. Wir verstehen jetzt vielleicht etwas besser, warum Jesus in Matthäus 9 formuliert: Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Jesus sagt hier, es wird eine Zeit kommen, da werden seine Jünger fasten. Sie werden es tun, weil sie Anliegen haben. Sie werden es tun, weil sie sich wünschen, dass diese Anliegen nicht nur erhört werden, sondern erfüllt. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht hier nicht um mechanisches Plappern, wie die Heiden das tun. Das verurteilt der Herr Jesus aufs Allerschärfste. Es geht nicht darum, dass wir beim Beten Gott versuchen zu manipulieren oder zu informieren. Und trotzdem, obwohl es nicht darum geht, ist die Art und Weise, wie wir beten, direkt Ausdruck unseres Glaubens. Mein Gebetsleben spiegelt wider, was ich von Gott erwarte. Wer wenig betet, erwartet wenig. Bitte nochmal, mein Gebetsleben ist ein Spiegel meines Glaubens. Und deswegen, solange Jesus da ist, brauchen die Jünger natürlich nicht fasten. Wozu? Ja, logisch, ja. Der König ist da. Ja, ist jemand krank? Schwupp. Ja, jede Krankheit wird geheilt, jeder Dämon wird ausgetrieben, jede Frage wird beantwortet. Da brauche ich nicht fasten. Da gibt es keine Probleme. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Fasten, weil sie sich wünschen, dass ihre Kinder und Enkel zum Glauben kommen. Fasten, weil sie sich vor Krankheit und vor Kriegen und vor Konflikten fürchten. Fasten, weil Gemeinden schrumpfen und evangelistische Bemühungen ins Leere laufen. Fasten, weil sie sehen, dass der Glaube von Geschwistern langsam schwindet, weil Jobs verloren gehen, weil Weisheit im Miteinander fehlt. Sie werden fasten, das ist das, was der Herr Jesus sagt. Jünger Jesu werden begreifen, an dieser Stelle reicht es nicht, nur ein oberflächliches Gebetsleben zu leben. Hier brauche ich Gewicht, Durchschlagskraft. hier habe ich, das ist etwas, wo es mir nicht mehr egal ist, ob die Sache sich erfüllt oder nicht. Und deswegen möchte ich zum Schluss mit euch kurz darüber nachdenken, wie man das praktisch werden lassen kann. Es gibt ja kein Gebot. Und weil es kein Gebot gibt, gibt es auch keine Vorschrift. So und so müsst ihr das machen. Ich kann deshalb an der Stelle euch nur mit hineinnehmen in meine eigenen Überlegungen und will wirklich sagen, es sind meine Überlegungen. Ihr dürft das komplett anders machen. Aber ich habe mir diese Frage einfach vor Jahrzehnten gestellt und überlegt, was mache ich jetzt damit? Und ich dachte mir, es ist vielleicht klug, erstmal sich anzuschauen, wie haben die Juden das denn gemacht? Jesus sagt, ihr werdet fasten. Was meint er denn damit konkret? Und jetzt kann man in den rabbinischen Schriften mal ein bisschen stöbern und kann sich überlegen, was hieß das denn damals, dass Juden gefastet haben? Wie sah denn das normale Fasten eines Juden aus? Und das normale Fasten eines Juden, das ging etwa so, man hat einen Tag vorher gesagt, morgen möchte ich fasten. Und dann hat man am Tag darauf frühmorgens noch was gefrühstückt und abends was gegessen und dazwischen, zwischen morgens und abends, hat man auf Essen und Trinken verzichtet. Das ist das klassische jüdische Fasten, so wie wir es in den Schriften der Rabbiner finden. Das heißt, faktisch wurde da nicht ein ganzer Tag gefastet, sondern eigentlich nur so ein halber Tag und es wurde in der Regel auf Essen und Trinken verzichtet. Und wenn jetzt jemand sagt, ich faste eine Woche, dann bedeutete das, er hat 7 Tage immer so einen halben Tag gefastet. Das war seine Woche. Deswegen konnten die auch so lange fasten. Also bei Jesus war das anders und bei Mose auch. Die waren die absolute Ausnahme. Aber das klassische jüdische Fasten ist, wenn man so will, einen halben Tag. Und mittags wird dann, die beteten 3-mal am Tag. Und dann gab es als Ergänzung noch ein viertes, nämlich ein Fastengebet. Das war die Idee bei den Juden. Das sind die Regeln, die wir aus den Schriften des rabbinischen Judentums entnehmen können. Und ich fand das für mich ganz erhellend, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kriege ich das in meinen Alltag? Und deswegen, wie mache ich das? Ich mache es so, dass ich mich zuerst mal hingesetzt habe und überlegt habe, welche Anliegen sind mir so wichtig, dass ich für sie fasten möchte. Das ist der erste Schritt. Du brauchst als erstes mal eine Liste mit Themen, wo du sagst, die sind mir richtig wichtig. Also eine Liste mit Anliegen für meinen Fastentag und die schreibt man auf und dann am Fastentag selber mache ich das tatsächlich so, dass ich frühstücke und Abend esse. Das Mittagessen lasse ich ausfallen. Und die Zeit des Mittagessens nutze ich für das Fastengebet. Ich verzichte nicht auf Trinken, das schaffe ich nicht. Das habe ich probiert, funktioniert nicht. Ja, aber ich verzichte aufs Essen. Und das ist dann schon so um 2 Uhr mittags, ja, wenn du denkst, ja, noch bis abends. Das kann schon interessant sein, aber das ist meine Art. Das heißt, ich nehme mir einen Tag in der Woche, das ist bei mir der Freitag, und da habe ich diese Liste und die bete ich vor Gott und ich bringe die Ernsthaftigkeit dieses Gebets dadurch zum Ausdruck, dass ich auf mein Mittagessen verzichte. Und da kommen dann so meine ganzen, ich nenne das mal meine Mega-Anliegen. Ja? Also da kommen die Politiker in unserem Land, da habe ich jetzt gerade nicht den Eindruck, dass es zu viel bewirkt, aber ich glaube, wir brauchen einfach, wahrscheinlich müsste man mehr fasten an der Stelle. Ja, vielleicht ist das genau der Fehler, dass wir zu wenig dafür fasten. Fangt alle damit an, vielleicht wird es dann besser. Dann ist da natürlich meine Familie dabei. Da sind meine aktuellen Projekte dabei. Da sind meine Lieblingssünden dabei. Ja, wir hatten das ja, wenn ich jeden Tag meine Sünden bekenne, dann kommt natürlich irgendwann eine Lieblingssündenliste bei raus. Wo hänge ich denn gerade? Was läuft denn gerade nicht in meinem Leben? Oder die Entwicklung der Gemeinde ist natürlich für mich ein Thema, wo ich sage, dafür faste ich. So, das ist das eine, dass ich in meine Woche so einen Tag eingebaut habe. Nochmal, ihr müsst das nicht tun. Das ist, wie Jürgen sich überlegt hat, wie übersetze ich das für mich in meinen Alltag. Und dann gibt es daneben noch etwas Zweites. Daniel hat ja über 3 Wochen hinweg da auf Deodorant und Wein verzichtet. Das heißt, ich kann Ernsthaftigkeit auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich das mit Essen und Trinken nicht mache, sondern dass ich mir was anderes nehme, wo ich sage, da möchte ich mal für eine längere Zeit drauf verzichten. Obwohl ich es eigentlich total gern mag und obwohl es auch gar keine Sünde ist, das zu machen. Ich habe das jetzt aktuell am Laufen bis zum Sommer. Ich verzichte bis zum Sommer gerade auf jede Form von Serien, Filme und was mich besonders schmerzt, auf Trailer. Ich mag Filmtrailer. Ich weiß nicht warum. Ich könnte mir wahrscheinlich einen halben Tag Filmtrailer anschauen. Ich finde das total gut. Und das ist so schmerzhaft. Du siehst dann bei YouTube, ist wieder neu herausgekommen. Okay, also bis zum Sommer habe ich mir gesagt, nee, ich verzichte bewusst darauf. Es ist ein anhaltendes Fasten, weil mir bestimmte Anliegen besonders wichtig sind. Und immer, wenn ich dann meinen Fastentag habe, bekenne ich das nochmal vor Gott und sage, warte, weißt du schon, ja, wir sind da gerade dran, ja, das machen wir gerade nicht, weil, und dann sage ich nochmal, im Moment sind es 5 Anliegen, für die ich das mache, einmal Bewahrung der Gemeinde vor Vandalismus, weil wir da ein bisschen Probleme hatten, Entwicklung der Ältestenschaft, weil wir da in eine neue Phase einsteigen, Entwicklung der Hauskreise, weil wir was Neues ausprobieren wollen, die Integration von neuen Leuten, weil wir gerade ein bisschen zu viele neue Leute in die Gemeinde kriegen, und fruchtbare Evangelisation. So, das sind 5 Punkte, wo ich sage, von denen, die sind mir richtig wichtig. Und damit das auch rüberkommt bei Gott, dass es mir richtig wichtig ist, nehme ich etwas, was mir eigentlich ganz lieb ist, und ich verzichte darauf. Und ich lasse es sein. Das ist jetzt nicht super schmerzhaft, das merkt ihr schon, aber es ist natürlich eine Einschränkung im Leben, und sie zeigt, wie Fasten geht. Nochmal, es gibt keine Regeln zum Fasten. Es gibt nur die Aussage von dem Herrn Jesus, dass seine Jünger es tun werden. Und deshalb habe ich es mir angewöhnt. Und ich habe es mir angewöhnt, weil ich glaube, dass wir als Christen einfach nicht genug Segen bekommen können. Und deswegen lasst uns nicht allgemein enden, sondern ich würde euch gerne den Ball zurückspielen. Überleg mal, gibt es irgendein Anliegen, wo du sagst, das ist ein bisschen größer als das nächstliegende Problem, was dir gerade einfällt? Also nicht nur irgendein frommer Gedanke, sondern etwas, bei dem du weißt, da brauche ich jetzt wirklich mal Gott, da brauche ich, dass er eingreift. Und wenn er nicht eingreift, dann kann die Sache schiefgehen. Ja, vielleicht ist es jemand, von dem du weißt, dass der sich immer weiter von Jesus entfernt. Und du schaust dazu und denkst, oder vielleicht ist es eine Sünde, die dich schon zu lange beherrscht, wo du dich vielleicht schon gar nicht mehr traust, sie zu bekennen, weil du denkst, na, da ändert sich ja eh nichts. Vielleicht ist es etwas in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Dienst, in deiner Gemeinde, vielleicht irgendeine evangelistische Tür, wo du sagst, boah, ich würde mir so wünschen, wenn da mal was aufginge. Also etwas, wo du sagst, hier ist ein Thema, das ist mir richtig wichtig. Also nimm mal so ein Thema und lege bitte mal einen Verzicht daneben. Es geht nicht darum, Gott zu beeindrucken, es geht nicht darum, Gott unter Druck zu setzen, das funktioniert sowieso nicht, sondern es geht darum, deinem Gebet für die Sache ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Sag nicht nur, Herr, das ist mir wichtig, sondern zeige es ihm. Zeige es ihm durch eine Sache. Wie gesagt, du hast x Möglichkeiten, such dir einfach was auf. Verzichte auf ein Mittagessen, verzichte auf Medien, irgendwas, was dir etwas bedeutet. Und dann mach es so, dass keiner es mitbekommt. Also ich finde es total ätzend, dass ich euch das erzählen muss, aber es geht nicht anders. Irgendwann, das ist das der Nachteil von Vorbild sein, da muss man mal was sagen. Aber eigentlich geht euch das alles nichts an, das ist mein Leben. Mach es so, dass niemand es mitbekommt, weil dein Vater sieht im Verborgenen. Und er wird dir im Verborgenen vergelten. Also er wird dich dafür belohnen. Vielleicht ist genau das in deinem Glaubensleben der nächste Schritt. Und es ist vielleicht ein Schritt, der uns in unseren Gemeinden häufig fehlt. Und damit meine ich, ich glaube, dass wir von unserer Prägung her gut daran sind, mehr Erkenntnis zu gewinnen. Wir wissen, wo es steht. Und jetzt möchte ich euch ein Stückchen herausfordern zu einem ersten kleinen Gehorsamsschritt. Das muss nichts Großes sein. Ein Schritt hinein in diese eher ungewohnte Praxis des Fastens. Also nimm ein Anliegen, lege einen Verzicht daneben und dann schickst du Armbrustbolzen auf Armbrustbolzen los, bis aus der Erhörung eine Erfüllung wird. So viel zum Thema Gebet und Fasten. Amen.